Guten Morgen, schön euch hier zu sehen. Wir kommen zum Ende der Predigtreihe über die 10 Gebote und schauen uns demzufolge das 10. Gebot heute an. Das 10. Gebot, ich habe die Predigt mal genannt, entfesselte Begierde und der Weg durchs Nadelöhr. Drei wesentliche Fragen. Erstens, was bedeutet das 10. Gebot? Zweitens, inwiefern ist es auch heute aktuell? Und drittens dann, was können wir als Erlöste, in dem Sinn, wie das Holger auch in der Einleitung gesagt hat, über uns natürlich als Christen, was können wir heute damit anfangen? Also wenn wir vielleicht auch merken, das können wir gar nicht unbedingt erfüllen. Es ist ein Gebot, das von denen davor nochmal etwas abweicht in seiner Form. Und ich glaube, auch eines, das uns besonders herausfordert. Nach der ersten Predigt habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Also ich predige irgendwo auch zu mir selbst, natürlich. Und wenn wir es an uns ranlassen, ist es schon auch ein hartes Brot. Wir schauen es uns an. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und unsere Nächsten haben natürlich keine Mägde, Rinder, Esel, Knechte. Und dann können sagen, okay, das ist alt, das gilt für uns dann nicht mehr, wir kennen diese Sachen gar nicht, ich brauche keinen Esel, ich brauche keinen Rind. Ich bin fein raus. Oder wir schauen tiefer. Was hat es zu bedeuten? Im 5. Buch Mose wird es nochmal leicht umgedreht. Da kommt die Frau vor dem Rest des Besitzstandes. Das soll aber nicht das Thema sein. Schauen wir uns das 10. Gebot in seiner Bedeutung an. Erstens sichert es natürlich zunächst einmal das Eigentum der anderen. Wir stellen uns das Volk Israel vor, wie es irgendwo durch die Wüste zieht, mit Herden von vielleicht auch irgendwelchen Nutztieren oder so. Und die 10 Gebote geben ja teilweise auch einen gesellschaftlichen Rahmen vor, wie Zusammenleben funktioniert. Und da ist eben das Eigentum anderer geschützt. Diese Lesart ist möglich, aber ich denke zu oberflächlich, weil das 10. Gebot viel tiefer geht und unsere Wünsche, unsere Motive berücksichtigt. Es sagt ja nicht, du sollst nicht das versuchen zu bekommen, was ein anderer hat, sondern du sollst es nicht begehren. Es ist in uns drinnen. Und ein Stück weit ist diese Begierde, glaube ich, etwas, was auch die anderen Gebote, denkt an, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter, auch umfasst. Also dieses Prinzip, das wir im 10. Gebot finden, schließt damit irgendwo auch die 10 Gebote ab, rückblickend etwas. Und wir sollten uns fragen, wenn uns das schon so zur Auseinandersetzung mit unserem Inneren zwingt, sage ich mal, weil es in uns ansetzt, mit unserer Begierde, ist das dann nur etwas, was problematisch ist in unserem Denken und Streben, weil es zu schlechten Taten führt? Oder ist diese Begierde in uns selbst vielleicht etwas, das unsere Aufmerksamkeit verdient hat, weil es auch auf uns selbst vielleicht Auswirkungen hat? Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Figuren der Bibel Dinge tun, die sie besser nicht getan hätten. Das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Und eine solcher Geschichten steht in 1. Könige 21. Da geht es um Ahab und den Weinberg seines Nachbarn Naboth. Und Ahab möchte diesen Weinberg gerne haben. Mit der Begründung, dass er daraus einen Kohlgarten machen möchte, der nah an seinem Haus liegt. Jetzt, wenn ich die Wahl hätte, Weinberg oder Kohlgarten, würde ich, glaube ich, an sich erstmal den Weinberg nehmen. Aber Ahab möchte diesen Weinberg als Kohlgarten und sagt dann auch zu Naboth, gib mir deinen Weinberg. Ich will mir daraus einen Kohlgarten machen, weil er so nah an meinem Haus liegt. Und Naboth sagt, nein, das will ich aber nicht, weil ich den Weinberg von meiner Familie geerbt habe und du bekommst ihn nicht. Und Ahab ist völlig fertig. Ihr könnt das mitlesen. Der kommt nach Hause, ist sauer und isst nicht mehr und trinkt nicht mehr und dreht sein Gesicht zur Wand und schmollt eigentlich. Schmollt, bis seine Frau Isabel dann sagt, du, Ahab, das bekommen wir hin. Ich habe einen super Plan. Du bekommst deinen Weinberg. Und das bekommen die dann auch hin. Da werden falsche Zeugen aufgerufen gegen diesen Naboth. Und am Ende der Geschichte wird er, ohne irgendetwas getan zu haben, vor den Toren der Stadt gesteinigt. Wie wir das auf dieser mittelalterlichen Miniatur sehen. Eine andere Geschichte. David, der vom Dach seines Palastes aufs Nachbargrundstück runterschaut und die Nachbarin, die badet, Und das findet Herr David schön, dazu zu gucken. Und das reicht ihm aber nicht. Er sagt, ich habe heute Abend nichts vor. Lass die Frau doch mal rüberkommen in meinen Königspalast. Bei der Gelegenheit wird sie schwanger aus Versehen. Ihr Mann Uriah ist, also hält mit seinem Kopf im Prinzip für David hin, ist ein Soldat, loyal und treu, gerade irgendwo im Kampf. Und David, dann geht das los. Ne? David muss irgendwie versuchen, das zu verschleiern oder so, versucht diesen Uriah nach Hause zu bekommen, dass er vielleicht mal mit seiner Frau schläft, dass das Kind dann doch vielleicht von Uriah sein könnte. Und der ist aber so loyal, dass er das nicht tut. Er bleibt bei seinen Soldaten im Heerlager. Und dann letztlich schickt David ihn an die vorderste Front, damit er stirbt, was auch klappt. Hier eine sehr züchtige Darstellung dieses Motivs, das man auch expliziter findet auf anderen Gemälden. David und das Bad ist ja ziemlich angezogen, die Gute. Jesus wird damit auch noch jede Menge, wie soll man sagen, also geht darauf ein und sagt, das ist so, dass das in unserem Inneren anfängt. Die beiden Geschichten sagen ja nicht einfach, hättet ihr mal das 10. Gebot gehalten und wärt nicht neidisch gewesen und wärt nicht zu Dieben geworden, dann fertig, weil es ja nicht so einfach ist. Die Geschichten zeigen ja vielmehr, dass das Problematische tatsächlich in uns drin ist und Menschen völlig durchdringen und korrumpieren und zu Schrecklichem befähigen kann. Daraus folgt dann eine ganz bunte Mischung aus Verstößen gegen die Gebote Gottes, nämlich Ehebruch, Diebstahl, Meineid und Mord. Aber alle fangen im Inneren an. Und Jesus sagt im Markus-Evangelium, von innen kommt das alles. Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Es fängt an, ich hätte gern Nabots Weinberg. Wir können also sagen, dass das 10. Gebot schon auch irgendwo nochmal eine neue Dimension entfaltet und zeigt, wo Sünde ihren Ursprung hat. Und dort auch, ich sag mal, unsere Aufmerksamkeit verdient, wo man sie vielleicht zunächst gar nicht sieht. Und das ist natürlich eigentlich der schönste Ort für Sünde, da wo man sie nicht sieht, wo sie auch die anderen nicht sehen. Luther, der große Martin Luther, vor 499 Jahren im großen Katechismus, schreibt Folgendes über das 10. Gebot. Im ersten Gottesdienst gab es noch keine Übersetzung, deswegen habe ich das noch auf Russisch hingemacht. Darum ist dies letzte Gebot nicht für die bösen Buben vor der Welt, sondern für die Frommsten gestellt. Für uns also, ne? Nicht die da draußen, sondern für uns hier drinnen, die gelobt sein, redliche und aufrichtige Leute heißen wollen, als die wieder die vorigen Gebote sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wir würden niemals Ehe brechen, stehlen und morden. Das machen die da draußen. Denn der andere allgemeine Haufe gehört noch weit herunter in das 7. Gebot, als die nicht viel danach fragen, wie sie das ihre mit Ehren und Recht gewinnen. Da draußen sind die Räuber und hier drinnen, wir Frommen, wir finden andere Wege, um an mehr zu kommen. Um unser Wollen, unsere Begierde zu befriedigen. Wer von uns würde schon handeln wie Ahab oder David? Wenn ich rüber gucke zu meinem Nachbarn, er hat ein riesengroßes Auto, das kann ganz schnell fahren und kostet 100.000 Euro und braucht 13 Liter. Und das, dann sage ich ja nicht, ich will dieses Auto. Dann sage ich ja nicht, ich will sein Auto. Und denke mir irgendeinen Plan aus. Ich lade ihn zum Abendessen ein und dann gibt es Giftpilz-Ragout. Und dann, also, fällt der Tod um und mit seinem Schlüssel fahre ich dann mit dem Auto weg und bin auf dem Schulhof der König und dann im Alten Testament würde dann auch ein Prophet schon auf den Schulhof warten und sagen, Moment mal, das ist nicht dein Auto. Nein, natürlich nicht. Ich möchte nicht sein Auto, ich möchte so ein Auto und besser noch ein größeres. Das noch schwerer und noch schneller und noch viel, viel teurer ist und noch mehr Benzin verbraucht. Und das ist ja, was mich dann antreibt. und was ich vielleicht auch irgendwie bekomme und was meine Gedanken auch im Griff hat. Ich habe mich ja unter Kontrolle. Ich würde nie etwas tun, was verboten ist oder was andere in meinem Umfeld nicht tolerieren würden oder was die Gesellschaft nicht tolerieren würde. Aber das Problem, das das 10. Gebot anspricht, ist eben nicht die Tat, sondern die Haltung, die erst zu solchen Taten führen kann. Unsere Gier nach mehr, unsere Gier immer mehr haben zu wollen in einer Gesellschaft, die genauso funktioniert. Und jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr aktualisiert, wenn dieses Begehren doch eigentlich auch etwas Gutes ist. Also unser Fortschritt hängt ja davon ab, unsere Arbeitsplätze hängen davon ab, unser Lebensstandard, unser Wohlstand. Das alles ist ja erst möglich, weil wir mehr wollen, als wir haben oder vielleicht auch so viel wollen, wie der andere hat oder mehr wollen, als der andere hat und nicht einfach zufrieden sind mit dem Wenigen, was wir haben. Wo ist überhaupt das Problem? Wenn dieses Begehren nicht in Mord und Diebstahl mündet, wo ist dann der Punkt? Wir würden sonst durch die Wälder streifen als Wilde und auf irgendwie Beeren und Moose und Flechten essen oder so, wenn nicht unser Wollen nach mehr haben uns eigentlich so weiterbringen würde. Also man muss schon genau hinschauen, denke ich. Und ich will auch nicht irgendwie so durch Haarspaltung ein Problem erzeugen, wo es keines gibt. Aber wirklich doch auch genau hingucken und uns so ein bisschen durch die Bibel auch durcharbeiten. Wir haben noch einen ganzen Nachmittag Zeit. Ich fange bei Adam und Eva gleich noch an. Gehen bis 2019. Ich will später übrigens auch fragen, ob wir Alternativen dazu haben. Also ich will, das soll nicht nur alles verteufeln und wir kommen sonst auch nicht raus, sondern irgendwo müssen wir als Erlöste doch auch etwas sehen, was anders ist. Es gibt einen Psychologen und Philosophen, Erich Fromm, vielleicht ist ja der Name bekannt, die Kunst des Liebens in 15 geschrieben und in 70ern haben oder sein. Und in diesem Buch beschreibt er, oder stellt er gegenüber, so das Lebensmodell haben gegen das Lebensmodell sein. Er spricht sich natürlich für das Sein aus und gegen das Haben und macht aber Folgendes fest, auch hier nochmal unten zum Mitlesen, auf Russisch. Die große Verheißung unbegrenzten Fortschritts, die Aussicht auf Unterwerfung der Natur und auf materiellen Überfluss, auf das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl und uneingeschränkte persönliche Freiheit, das war es, was die Hoffnung und die Zuversicht von Generationen seit Beginn des Industriezeitalters aufrechterhielt. Also er sagt, dass in diesem Maße das Haben als Lebensmodell eine ganze Gesellschaft prägt, ist eigentlich nichts, was es schon immer gab, sondern das ist mehr geworden und er macht das mit dem Industriezeitalter fest, kann es vielleicht auch ein bisschen früher machen. Wir werden gleich an drei Punkten sehen, dass da was dran ist. Wenn wir nämlich uns mal anschauen, 2019, ehrlich, ist die Basis unserer Kultur das Haben wollen und das Haben und der Versuch, zum Haben zu kommen. Im selben Zug ist ein wirklich maßloser Konsum etwas Erstrebenswertes geworden. Früher gab es eine Todsünde, die Völlerei. Heute sind unbegrenztes Reisen, Kaufen, Haben, Zeigen, Wollen, Essen, Trinken mehr als gestern, mehr als der andere. Etwas, das wir als erstrebenswert entweder selbst vielleicht sogar teilweise ansehen oder zumindest von der Gesellschaft so gezeigt bekommen. Unsere Dinge sind auch nicht einfach nur Dinge, die wir nutzen. Wir haben keinen Schuh oder eine Hose oder so, weil unseren Körper jetzt vor äußeren Einflüssen schützt, sondern weil wir damit etwas zeigen können, wer wir sind durch dieses Haben, wie modebewusst, wie wohlhabend, wie exklusiv. Wir als Träger dieser Kleidung zum Beispiel jetzt oder Uhr oder Auto oder Haus was weiß ich, sind. Und am Ende steht eigentlich alles auf dem Motto, du bist das, was du hast. Das ist an vielen Stellen das Prinzip unserer Gesellschaft heute. Die Gier, die dann natürlich verbunden ist, wenn wir erst über das Haben sind, dann müssen wir natürlich mehr haben, danach gieren wir, ist eigentlich ein Laster, aber kulturell akzeptiert. Was früher noch verpönt als Gier abgewertet wurde, ist heute eigentlich der Normalfall und wird auch nicht von außen, von anderen als problematisch gesehen. Jetzt habe ich versprochen, wir gehen ganz an den Anfang zu Adam und Eva zurück. In der Schöpfungsgeschichte finden wir dasselbe Wort im hebräischen Text, das auch im 10. Gebot verwendet wird für dieses Begehren. Nämlich an der Stelle, wo die Schlange zu Eva sagt, ja, Gott hat das vielleicht gesagt, probier es doch einfach aus, also so schlimm kann das nicht sein mit dieser Frucht, die sieht doch lecker aus. Und dann wird die im Text von Eva als begehrlich gesehen. Also auch diese Frucht, mit der die erste Sünde eigentlich in der Bibel erzählt wird, ist letztlich eine vom Verlangen, vom Habenwollen angetriebene Handlung. Die Rebellion gegen Gott fängt eigentlich da an, wo Adam und Eva etwas möchten, es ihnen irgendwo nicht zusteht, und dass sie aber über Gottes Gebot stellen und dass sie auch über die Gemeinschaft mit Gott stellen. Insofern hat Fromm vielleicht auch nicht recht, dass das erst später so wirklich wichtig wird. Also wir haben das wirklich auch ganz am Anfang in der Bibel erzählt. Ich bin, weil ich habe. Darauf baut unsere Konsumgesellschaft auf. Und wir denken da jetzt nicht unbedingt drüber nach. Zum Teil sind wir da auch von gewissen Zwängen durchaus, die will ich nicht wegreden. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich höre jetzt auf zu haben und das wird schon irgendwie klappen. Und trotzdem sollten wir mal kritisch damit umgehen. Wir sind umgeben von Werbung, die uns Glück verspricht, durch Haben. Es gibt Influencer auf YouTube, die von Bali aus zeigen, was sie für einen Lippenstift haben. Und wenn die mir den nicht gezeigt hätten, würde ich den nicht kaufen, weil ich nicht wüsste, dass es den gibt. Aber jetzt brauche ich den. Und überhaupt, wo ich denke, dass ich es bräuchte, mit wenigen Klicks ist das bestellt. Entweder bekomme ich das sofort digital, unmittelbar befriedigt, oder die Post bringt es morgen in die Packstation. Meine Wünsche kann ich Alexa sagen, die erledigt das für mich. Und wir sind völlig durchdrungen davon, dass das halt so ist. Wir nehmen das an vielen Stellen, glaube ich, auch einfach hin. Wir definieren uns über das, was wir haben und meinen, dass es uns vielleicht glücklich macht. Wir lesen in Zeitschriften, wer jetzt irgendwie der reichste Deutsche gerade geworden ist oder wer in die Liste der 5 reichsten Männer der Welt oder der 5 reichsten Menschen aufgestiegen ist. Und das wird dann nicht geschrieben, dass wir dazu in kritische Distanz gehen, sondern weil man da um Zustimmung oder Bewunderung buhlt. Das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung besitzt 40% des Weltbesitzes. Das reichste eine Prozent hat 40%. Und das ärmste 1%, die ärmste Hälfte, die ärmsten 50% besitzen 1%. Die Hälfte der Menschen teilt sich 1% des Besitzes. Wir sehen da vielleicht gar kein Gerechtigkeitsproblem unbedingt, sondern halt da hat jemand halt härter gearbeitet als jemand andere oder so. Meine Begierde kann erfüllt werden. Mehr ist besser. Ich darf mir das gönnen. Wenn wir in die Bibel schauen, als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird, da richtet sich der Teufel genau so an ihn und sagt, bete mich an, dann wird dir das alles gehören. Ich verspreche dir Besitz und Haben, wenn du mich anbetest. Jesus sagt natürlich nein und natürlich ist das auch Quatsch, dieses Versprechen, dass das alles Glück bringt, ist nicht aufgegangen. Konsum macht uns nicht frei und uneingeschränkte Bedürfnisbefriedigung bringt auch kein gelungenes Leben mit sich. Der Traum von Fortschritt, der Traum von Luxus hat sich zum Teil im Gegenteil erfüllt und uns eine neue Abhängigkeit gebracht. Und das ist auch problematisch, weil unser Lebensstil jetzt vor allem hier im Westen natürlich auf der anderen Seite der Welt auch Opfer mit sich bringt. Das wissen wir, da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Das sind vielleicht auch keine Opfer, die wir unbedingt sehen können oder wo wir sagen können, da bin ich 1:1 schuldig. Das ist so ein bisschen verdünnte Verantwortung oder verdünnte Schuld. Aber sicher ist, dass das ein ausschweifender Lebensstil, der vom Haben und Haben wollen geprägt ist, viel Ungerechtigkeit und Unrecht mit sich gebracht hat und Tag für Tag auch bringt. Wir kommen nicht einfach raus aus diesen Zusammenhängen. Das ist also auch ein unbequemes Thema sicherlich. Ich denke, für alle, die darüber nachdenken. Aber es zeigt auch dieser menschliche Grundzustand, was mich antreibt, wenn das von Begierde und Habgier und Habenwollen definiert ist, dann trennt mich das auch von auch geistlicher Größe oder Tiefe und führt zu einem Lebensstil, der eben immer weiter die Schöpfung zerstört, Opfer erzeugt, Ausbeutung und Missachtung der Ärmsten. Wer da mal ein bisschen in der Bibel blättern will, Amos 8, ist ja ganz interessant, wo die Kaufleute darauf warten, dass der Hunger größer wird, dass die Preise höher gehen. Nochmal, die Gier ist ein Laster, das wir nicht mehr richtig als Laster identifizieren können, weil es zur Normalität geworden ist. Für mich persönlich ziemlich spannend in der Vorbereitung war die Geschichte vom reichen Jüngling, der in Lukas 18 zu Jesus kommt und fragt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus sagt, halt doch die Gebote, du kennst sie, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, also 5. bis 9. Gebot oder 4. bis 9. Nicht aber das 10. Jesus nennt hier nicht das 10. Gebot, interessanterweise. Und der Jüngling sagt zu ihm, aber das habe ich alles gehalten. Wir können alle sehen, ich breche nicht die Ehe, ich töte nicht, ich stehle nicht, ich gebe keinen Meineid ab und ehre Vater und Mutter. Und Jesus sagt, dir fehlt noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du deinen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Und da wird der junge Mann traurig, weil er sehr reich ist. Und Jesus sagt, als Reicher kommt man schwer ins Reich Gottes. Also nochmal, spannend, wie Jesus die Gebote zitiert und spannend, dass genau das der wunde Punkt ist, wo er diesen jungen Mann, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, dann auch trifft. Sowohl das, was Jesus sagt, als auch das Leben der ersten Christen, wie wir das in der Apostelgeschichte beschrieben finden und so, zeigt, dass diese gesamtgesellschaftliche Gier nach mehr eigentlich immer problematisiert und abgelehnt wird. Ich möchte jetzt nicht hier stehen, so als eine Art Kommunist oder so verschrien, der sagt, ja, lasst uns unser Privateigentum aufgeben und ein wohltätiges Kollektiv oder so da bilden oder so, aber wir sehen, das ist ein Problem. Dieser Bewusstseinszustand hat global entfesselt jede Menge Opfer mit sich gebracht und nicht nur das, er zerfrisst unser Inneres. Wie ein Krebsgeschwür kann diese Gier nach mehr uns kaputt machen. Wir sehen das bei Ahab, der schon König ist, aber wegen diesem kleinen, noch zu gründenden Kohlgarten völlig fertig ist und erst im Mord an seinem Nachbarn dann seinen Wunsch befriedigt. Und genau da, in unserem Inneren, setzt eben dieses 10. Gebot an und sagt, du wirst nicht, ne, oder du musst nicht habgierig sein, du musst dich nicht vergleichen, du musst nicht dich definieren über das, was du hast und du musst nicht schielen auf das, was der andere hat und dein Leben dem unterordnen. Die 10 Gebote, dem Volk Israel ja eigentlich nach dem Auszug Exodus aus Ägypten gegeben, sind Gebote der Freiheit. Gott zeigt sich in den 10 Geboten als ein Gott der Freiheit. Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei bringt. Und insofern würde ich jetzt gerne so ein bisschen in die Frage gehen, was heißt es davon, vielleicht frei zu sein? Jesus kommt auf die Erde, um uns Freiheit zu bringen. Wir lesen in Römer 6, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern jetzt Knechte Gottes heißen dürfen. Und die Frage ist dann schon, wenn wir als Christen natürlich in dieser Welt leben, wie können wir anders als diese Welt vielleicht leben? Gibt es Alternativvorschläge in der Bibel? Und da gibt es einige, denke ich. Der erste ist dankbar sein. Im aktuellen Gemeindebrief findet sich da einiges von, in so einem kleinen Reader am Anfang. Wer will ich sein? Wer kann ich sein? Jemand, der dankbar ist für das, was Gott mir schenkt, oder jemand, der neidisch und gierig und getrieben mehr will und nur das sieht, was andere haben und man selbst nicht? Sehe ich die Fülle, dessen, was Gott mir gibt und bin dankbar oder sehe ich nur den Mangel und will mehr? Ich kann dankbar sein, dass ich Gottes Kind bin. Ich kann dankbar sein, dass ich gesegnet bin. Dankbar, dass ich beschenkt bin durch Gott. Dankbar, dass ich Verheißungen Gottes glauben darf. Dankbar, dass ich in Christus gerettet bin. Dankbar, dass ich getragen bin durch Gott. Worauf schaue ich? Und das ist eben unsere innere Haltung, die angesprochen wird. Ich habe mal, das soll nicht vollständig sein, jetzt 1, 2, 3, das ist so ein bisschen, was mir irgendwie beim Nachdenken kam. Genügsamkeit. Im 1. Timotheus 6 finden wir folgenden Gedanken. Es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und sich genügen lässt. Ein bisschen alt bei Luther, ich habe meinen ganzen Text noch hier, neue Genfer Übersetzung. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir diese Welt wieder verlassen. Und das ist jetzt hier recht radikal. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Mir genügt das nicht, wenn ich ehrlich bin. Wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind deswegen vom Glauben abgeirrt. Halte dich von diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Und hier wird eine Alternative formuliert. Dein Ziel soll nämlich sein, ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott, von Glauben, von Liebe, von Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Also wir stehen nicht vor dem Nichts, wenn wir diesen Lebensentwurf haben wollen, in Frage stellen. Die Bibel gibt uns viel schönere Stichwörter, was unser Leben und unser Streben und unser Wollen erfüllen kann. Und das habe ich mal drittens dann so formuliert, Alternative zum haben wollen, dem nachjagen, was wirklich zählt, was wirklich wertvoll ist. Sich über das definieren, was echten Wert hat. Und das finden wir zum Beispiel in Philipper 4, an vielen anderen Stellen denke ich auch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ich überspringe ein bisschen Vers 8. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem strebt nach. In diesem Sinn kommen wir zu einem Fazit. Entschuldigung, eine Übersetzung. Ich habe einfach nur Fazit hingeschrieben. Mal gucken. Also wir haben gesehen, das 10. Gebot ist nochmal ein bisschen anders als die anderen. Es trifft uns viel tiefer. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann betrifft es uns auch, glaube ich, viel stärker. Es ist nicht nur für die Besitzer von irgendwelchen Kamelherden, sondern hat vielleicht eine ganz andere, noch viel schärfere Bedeutung jetzt heute, wo wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben, die von Besitz, von Haben, von Konsum geprägt ist und in der wir natürlich als Christen irgendwo verhaftet sind und wo wir vielleicht auch nicht leicht rauskommen. Umso unangenehmer ist das, glaube ich. Also die anderen Gebote sind zum Teil irgendwie schöner. Du sollst nicht morden, das ist wunderschön, ne? Die Heiligkeit des Lebens anderer respektieren, ja, aber das ist unangenehm irgendwo, weil wir das bei uns doch sehen. Und ich finde, da hat Luther schon einen Punkt getroffen. Aber das Gute ist, wir haben Alternativen. Die Bibel legt uns einen Lebensentwurf nahe, eine andere Richtung, in die unser Denken gehen darf. Wir müssen nicht wie David und Ahab schauen, wie kommen wir an mehr ran und womöglich das, was dem anderen gehört, sondern wie viel sind wir eigentlich schon in Jesus. Das Lied, was am Anfang gespielt wurde, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei, hat diesen einen Gedanken, durch Jesus weiß ich, wer ich bin. Meine Identität ist nicht im Haben, meine Identität ist in Christus. Ich muss mein Leben, meinen Wert und Sinn nicht definieren über das, was bei mir zu Hause so rumsteht oder auf meinem Konto liegt oder was man an mir alles Tolles sieht, sondern an Jesus. In Jesus liegt eigentlich Wert und Sinn. In diesem Sinn, Amen.